Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich herzlich willkommen. Groucho Marx war alles andere als ein Vereinsmeier. Er soll dem Friars Club in New York sogar per Telegramm mitgeteilt haben, dass er keinem Club angehören wolle, der ihn als Mitglied aufnehme. Um Vereine, Kontrahenten und Hassliebende soll es heute bei uns in der Sendung gehen, denn wir sprechen über die Ausstellung Mein Verein im Zeithistorischen Forum in Leipzig. Außerdem beschäftigt uns ein Theaterabend im französischen Angers, da ringt die Protagonistin mit dem eigenen Alter. Und wir berichten von der Ausstellung Licht und Leinwand in Karlsruhe, die beleuchtet nämlich das Verhältnis zwischen Fotografie und Malerei. Doch zunächst soll es nach Italien gehen, nach Mailand, ins wohl berühmteste Opernhaus der Welt. In der Scala droht ein Tauschhandel der ganz besonderen Art, der auf die schlichte Formel zu bringen ist, Geld gegen Einfluss. Und zwar bietet sich Saudi-Arabien an als millionenschwerer Sponsor für die Scala und erwartet als Gegenleistung dafür einen Posten im Aufsichtsrat. Und zwar für den saudi-arabischen Kulturminister. Nun rät ja eine alte Schlitzohrenweisheit bekanntlich, dass man die Hand, die einen füttert, nicht beißen soll. Doch in diesem Fall sind die Stimmen in Italien laut, die davor warnen, sich gar nicht erst füttern zu lassen von einem Königreich, das bekannt ist für seine Menschenrechtsverletzungen. Mit Tassilo Forchheimer aus dem ARD-Studio in Rom möchte ich über die Causa sprechen. Herr Forchheimer, der Österreicher Alexander Pereira ist derzeit Scala-Intendant. Was bekommt er aus Politik und Gesellschaft derzeit zu hören? Welche Reaktionen gibt es da auf seine Pläne?
Also er hat ein gigantisches Fettnäpfchen erwischt. Von ganz links bis ganz rechts kommen eigentlich nur kritische Stimmen, Unverständnis bis ziemlich einhellige Ablehnung. Erst recht, seitdem Pereira auch noch den Fehler gemacht hat, sein Ansinnen öffentlich per Zeitungsinterview zu verteidigen. Da ist dann auch den Wohlmeinenden im Grunde der Geduldsfaden gerissen. Die es noch sehr, sehr gut mit ihm meinen, verweisen auf die Freiheit der Kunst und die Entscheidungshoheit des Scala-Verwaltungsrats, der jetzt dann am 18. März zusammentritt und die endgültige Entscheidung treffen wird. Aber das sind wenige. Also die meisten finden es einfach nur unangebracht bis abscheulich.
Also eine breite Bank an Protestern. Was entgegnet Pereira denen? Also mit welchen Argumenten verteidigt er, dass er Geld aus Saudi-Arabien annehmen möchte?
Zunächst mal mit der alten römischen Weisheit, Geld stinkt nicht. Also in erster Linie geht es natürlich ums Monetäre. Beim Jahresetat von 125 Millionen Euro machen diese 15 Millionen, die da im Raum stehen, natürlich schon einen gewaltigen Posten aus. Zumal man wissen muss, dass dieses Haus nur ungefähr 80 Millionen, also aus öffentlichen Geldern und Eigeneinnahmen generieren kann. Also es fehlen über 40 Millionen, die einfach mit Sponsoren gedeckt werden müssen. Und Pereira meint, wenn wir das Geld nicht nehmen, dann nehmen es andere, zum Beispiel die Franzosen. Und dann hat er noch ein ideelles Argument. Er sagt, er weiß schon, dass das saudische System despotisch ist, aber er glaube an die positive Kraft der Musik. So hat er sich in einer italienischen Zeitung geäußert. Das wirkt ein bisschen naiv und erinnert so ein bisschen an seinen unglücklichen Start in Mailand. Da hätte er seinen Job auch schon mal fast verloren. Noch vor dem Amtsantritt war das.
Mhm. Geld stinkt nicht, ist das eine, aber an Geld kann ja durchaus Blut kleben. Was verspricht sich das Königreich Saudi-Arabien denn von dieser Kooperation?
Ja, positive Publicity. Also nach dem schlimmen Fall Khashoggi will das Königreich jetzt endlich mal wieder positive Schlagzeilen machen und hat dafür die Kultur entdeckt. Das ist nicht sehr weit hergeholt. Andere Länder in der Region fahren da einen ähnlichen Kurs. Abu Dhabi hat eine knappe Milliarde ausgegeben, um einen Ableger des französischen Louvre zu bekommen. Oder Katar gilt zum Beispiel inzwischen als wirklich großer Kunstsponsor. Und auf diesen Zug wollte anscheinend auch Saudi-Arabien aufspringen.
Schauen wir uns nochmal Italien an. Also die italienische Regierung zeichnet sich ja, um es milde zu formulieren, nicht gerade durch übermäßige Kulturförderung aus. Oder eben um es anders zu sagen, Italiens Kulturinstitutionen steht das Wasser zum Teil bis zum Hals. Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, wie viel Gelder eingebracht werden müssen durch Sponsoren. Ist man also auf Finanzspritzen auch von zweifelhaften Partnern womöglich angewiesen, um in Italien einen Kulturbetrieb womöglich auch noch von dieser Größe am Laufen zu halten?
Auf Sponsoren sind Institutionen dieser Art definitiv angewiesen in Italien, noch mehr als in Deutschland. Das Kunststück der Kulturmanager besteht letztlich darin, keine zweifelhaften Sponsoren zu finden und sich auch nicht zu verbiegen, nicht zu verkaufen. Also in diesem konkreten Fall, wenn es um ein Gastspiel in Saudi-Arabien gegangen wäre, hätte wahrscheinlich keiner was gesagt, aber eben dieser Sitz im Verwaltungsrat, den der saudische Kultusminister gerne gehabt hätte, der bringt das fast zum Überlaufen. Das ist die wirklich problematische Komponente in dem Spiel. Und da hat Pereira wohl irgendwie zu wenig nachgedacht.
Am 18. wird entschieden, haben Sie gesagt. Also da sind beide Möglichkeiten offen. Ja oder nein?
Wenn man die Stimmen, die jetzt öffentlich zu hören waren, zusammenfasst, dann kann das Ergebnis eigentlich nur lauten, nein, wir lassen uns nicht auf dieses Spiel mit Saudi-Arabien ein.
Okay, dann schauen wir mal am 18. Vielen Dank, Tassilo Forchheimer, ARD-Korrespondent aus Rom. Wir sprachen über die Scala und die Saudis. Den Feind umarmen oder lieber den Konkurrenten ignorieren? Im Jahr 1839 brach in der Kunstszene vielleicht keine Panik, aber doch eine gewisse Unruhe aus. Nach jahrelangem Experimentieren war es Louis Daguerre nämlich gelungen, Silberplatten zu belichten. Et voilà, der Prototyp der Fotografie ward geboren. Die bildenden Künstler fürchteten Konkurrenz, hatten Angst, dass ihre gemalten Porträts bald nicht mehr gefragt sein würden. Rückblickend wissen wir heute, dass weder die eine noch die andere Art der Bildproduktion als alleiniger Sieger aus diesem vermeintlichen Wettbewerb hervorgegangen ist. Vielmehr begannen sich Malerei und Fotografie wechselseitig zu beeinflussen. Daran erinnert jetzt eine Ausstellung in der Kunsthalle Karlsruhe. Jörg Biesler hat Licht und Leinwand für uns gesehen.
Man muss sich als Betrachter ein bisschen herunterbeugen und die richtige Position finden. Dann aber taucht aus der polierten Oberfläche der kleinen Silberplatte schemenhaft das Porträt Alexander von Humboldts auf. Er ließ sich 1847 in Hamburg von Hermann Bio ablichten, mit dem neuen Verfahren der Daguerreotypie. Wie auch Kaiser Wilhelm IV. Und Franz Liszt. In kleinem Format, Postkarten groß. Solche Bilder waren erstmal ein Schock, ein Wunder. Die Wiener Satirezeitschrift veröffentlichte Karikaturen, in denen die Massen ins Fotoatelier strömen und fragte, wer wird künftig malen, wenn das Daguerreotyp alle Bilder der Welt heißhungrig verschlingt? Gegen die wandfüllenden Gemälde, die in Karlsruhe den kleinen Fotos gegenüberhängen, hatten die frühen Fotos keine Chance. Den kleinen Gedächtnisbildern, den medaillongefassten Aquarellen von Liebenden aber, machten die Fotografen Konkurrenz. Sie waren Maler mit anderen Mitteln. Leonie Beiersdorf hat die Ausstellung Licht und Leinwand kuratiert.
Die Fotografie wurde sehr stark von der Malerei beeinflusst, insofern als viele der frühen Fotografen als Maler ausgebildet worden sind. Und das, was sie gelernt haben in Sachen Bildkomposition, Motivauswahl, Dramaturgie im Bild, auch tatsächlich übertragen haben auf ihre fotografischen Werke.
Die neue Technik diente zunächst dazu, Malerei zu ersetzen oder auch ihr zuzuarbeiten. Denn trotz des enormen technischen Aufwands der frühen fotografischen Verfahren, schneller als die Malerei, waren sie allemal. Was früher mühsam in Skizzen für Landschafts- und Architekturmalerei festgehalten werden musste, das konnten die Maler nun auf Fotos sehen, die exakter waren als jede Zeichnung. Die Kunsthalle Karlsruhe zeigt solche Ansichten aus fernen Ländern, die nicht nur Malern, auch Daheimgebliebenen die Welt ins Wohnzimmer holen sollten. Auch die frühe Industrie profitiert. Sie kann ihre Stoffmuster nun nach Fotografien auf Druckplatten belichten und der Jugendstil findet in der mikroskopischen Fotografie der Jahrhundertwende ein reiches Formvokabular aus Stängeln, Insektenflügeln und Zellengeweben. Die Ausstellung zeigt aber nicht nur waghalsige Experimente der Fotografie, sondern auch solche der Malerei.
Die Ausstellung möchte betonen, dass in der Malerei bereits ganz viele Prinzipien sichtbar werden, bevor die Fotografie überhaupt erfunden wurde. Prinzipien, die wir heute aber der Fotografie zuschreiben würden. Etwa ein ganz radikaler Bildausschnitt oder ein ganz naher Fokus. Das zeigt sich bei uns in der Ausstellung mit den Ölstudien Johann Wilhelm Schirmers an der normannischen Küste, die also ganz faszinierend illusionistisch sind und uns damit überraschen, dass sie von 1836 sind, also noch vor der Erfindung der Fotografie entstanden sind.
Tatsächlich kommen einem diese Studien auch wegen ihrer feinen Details vor wie Fotos aus dem 20. Jahrhundert. Die Bildausschnitte wirken, als habe da jemand sein Objektiv einfach draufgehalten, ohne lange zu komponieren. Nichts ist zu sehen als das tiefgründig grüne Meer mit schimmernd silbrigen Reflexen. Aber eben Malerei. Die Fotografie müht sich im 19. Jahrhundert noch mit den Belichtungszeiten und ist das statischere Verfahren. Wellenbewegungen kann sie nur schwer abbilden und den Himmel müssen Fotografen stets einzeln belichten und ins Bild montieren, er wird sonst viel zu hell. Aber sie entwickeln Druckverfahren für farbige Bilder, um der Malerei näher zu kommen. In Karlsruhe sind solche Gummidrucke neben hochkarätigen Impressionisten wie Claude Monet und Camille Pissarro zu sehen. Auch Max Liebermann, Lovis Corinth und Franz Lehnbach sind in der Ausstellung vertreten. Die Namen der Fotografen kennt heute kaum jemand. Es sollte noch lange dauern, bis ihre Arbeit als eigenständige Kunst anerkannt wurde. Leonie Beiersdorf.
Ich glaube, dass wir mit dem heutigen Maßstab den Kunstwert auf frühe Daguerreotypien absolut sehen. Allerdings in der Diskussion der 1860er Jahre werden ganz viele Stimmen laut, die der Fotografie zu einem eigenständigen Kunstwert verhelfen wollen. Tatsächlich findet diese Anerkennung erst um 1900 statt, als auch Institutionen wie Museen und Ausstellungshäuser der Fotografie eigene Ausstellungen widmen.
In Karlsruhe kann man nun die ersten Schritte auf diesem Weg sehen. Darüber hinaus lernt man aber auch, wie sehr sich die Kriterien dafür ändern, was als Kunst akzeptiert wird und was nicht. Beides ist unbedingt lohnend.
Findet Jörg Biesler. Licht und Leinwand, die Ausstellung über Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert, ist bis Anfang Juni in der Kunsthalle Karlsruhe zu sehen. Bleiben wir noch ein bisschen bei den benachbarten bzw. artverwandten Kunstgattungen. Film und Theater, auch diese beiden inspirieren einander zuweilen. Sie schauen auch gelegentlich voneinander ab oder sagen wir es so, sie bedienen sich beim jeweils anderen. Der französische Regisseur Cyril Teste zum Beispiel macht sich derzeit einen Namen mit Theateradaptionen von Kinofilmen. Großen Erfolg hatte er mit der Bühnenfassung von Thomas Winterbergs Film »Das Fest«. Und jetzt ging Teste noch weiter zurück in der Filmgeschichte und adaptierte einen Film aus dem Jahr 1977 fürs Theater. »Opening Night« erzählt von einem weiblichen Broadway-Star, der sich schwer tut mit dem Älterwerden. Ausgerechnet Isabelle Adjani hat jetzt in der Theaterinszenierung von Cyril Teste diese Rolle übernommen. Eberhard Spreng berichtet.
Allez, on commence, 5 Minuten. Ça va, Kelly?
Oui, ça va, on travaille, on accroche les costumes.
Et on a bonne mine?
Ouais, on fait au mieux, hein, parce qu'il faut plaire au public, pas vrai?
Ein typisches Making-of. Der Regisseur gibt Anweisungen, in der Maske wird gescherzt. Die Equipe hat Stress, denn Hauptdarstellerin Myrtle kommt mit ihrer Rolle nicht klar und blockiert den Probenprozess. Auf der Seitenbühne lässt Cyril Teste die kleine Szene ablaufen, gibt selbst Anweisungen, bevor er an das obere Ende des Zuschauerraums eilt und die Regie einem Schauspieler überlässt, der von nun an den Regisseur verkörpert. Und der ist mal auf der Bühne zu sehen, mal im Zuschauerraum. Auf der Bühne selbst ist vor einer breiten Milchglaswand ein großes Regal installiert, eine breite Couch, ein Tisch mit Stühlen. In der Mitte eine Leinwand, die in der kurzen Aufführung zum Spiegel wird für die von Visionen geplagte Diva.
Comment tu t'appelles? Nancy. Quel âge? 17 ans. Je vous aime. Un autographe. Vous voulez bien? J'ai quelque chose que je puisse signer.
Der Geist der vor ihren Augen bei einem tragischen Verkehrsunfall getöteten Autogrammjägerin Nancy peinigt den Star. Nancy ist der Spiegel der eigenen unwiederbringlichen Jugend und wird in Tests Aufführung von Adjanis Nichte Zoe gespielt. Myrtle, der berühmte Theaterstar, lebt in der Revolte gegen das Älterwerden. Während ihre Theaterkollegen sie auffordern, das Alter ihrer Figur zu akzeptieren, behauptet sie trotzig ihre Unabhängigkeit von der äußeren Alterszuschreibung, das individuelle Alterserleben gegen das soziale Alter, die innere Wahrnehmung gegen das äußere Erscheinungsbild. In Frankreich hat kein Star den Kampf gegen das äußere Altern so erbittert geführt wie Isabelle Adjani. Die 63-Jährige strahlt mit ewiger Jugend von den Titelseiten der Illustrierten. Nun aber findet sie den Mut, das geliftete, verheulte Gesicht in Großaufnahme vor eine kleine Kamera zu halten. Also die scheiternde Maske eines unmöglichen Projektes. Cyril Teste, der das Nebeneinander von Schauspieler und schwarz-weißem Filmabbild auf der Leinwand meisterhaft beherrscht, hat die figurenreiche Geschichte von Cassavetes Opening Night auf ein paar Figuren zusammenschnurren lassen. Er zeigt die Schlacke, die in der Kulisse bei der Herstellung von Theater anfällt, die Welt abseits der glanzvollen Auftritte. Cassavetes aber hatte in seinem 2,5-stündigen Film auch Myrtles schauspielerische Eskapaden und Improvisationen ausgekostet, mit denen sie ihren Schauspielpartnern das Bühnenleben schwer machte. Dass wir dies nun von Isabelle Adjani nicht geboten bekommen, lässt vermuten, dass der mehrfach mit dem französischen César ausgezeichnete Filmstar auf der Bühne nicht so gut aufgehoben ist. Und das, obwohl Adjanis früher Erfolg genau hier stattgefunden hatte. Jetzt aber wirkt ihre Gestik summarisch, ihr Ausdruck konventionell. Ein Spannungsverhältnis zwischen der Aktrice und ihrer Figur will sich nicht herstellen und damit ein zentrales Thema der Stückvorlage. Cyril Test hilft mit Bild und Ton nach fürs Herstellen von Filmstimmungen.
Tu sais, j'étais très amoureux de toi.
C'était quand? Il y a longtemps? Quelle époque? Dans quel cas je suis? Je recommence à supplier. Je peux pas continuer.
Cassavetes Film war dereinst ein kommerzieller Misserfolg und auch wer ihn heute sieht, erkennt deutliche dramaturgische Schwächen. Die Schwächen der Vorlage schlagen durch in Cyril Tests kurzem Resümee um einen Star und seine Gespenster. Opening Night, das als das große Theaterereignis der französischen Saison gehandelt wird, macht aus seiner Not eine Tugend, will dem Plot entsprechend als Work in Progress verstanden werden, als ewige Probe. Mal sehen, wie das in einigen Monaten bei der Last Night aussieht, bei der Dernière, der letzten Aufführung.
Von der Première im französischen Angers berichtete Eberhard Spreng. Taubenzüchten oder Kegeln, Leseleidenschaft oder Kunstinteresse, die Sorge um eine bedrohte Vogelart oder die Begeisterung für ein historisches Gebäude. Für die Gründung eines Vereins braucht es nur eins: Gleichgesinnte. Wenn die es dann ernst meinen mit der Gemeinsamkeit und auch mit der Gemeinschaft, dann lassen sie sich ins Vereinsregister eintragen und hängen ans Ende ihres Namens das bekannte EV. Über 600.000 Vereine soll es in Deutschland geben. Anlass für das zeitgeschichtliche Forum, das Vereinsphänomen einmal näher zu beleuchten. Mein Verein ist die aktuelle Wechselausstellung überschrieben und die Idee dazu hatte der Historiker Jürgen Reiche, der das zeitgeschichtliche Forum in Leipzig leitet. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Reiche, Vereinsmeier, das ist ein typisch deutsches Wort, das sich nur mit mühevollen Erklärungen und Umschreibungen in eine andere Sprache übersetzen lässt. Ist die Vereinsmeierei demzufolge auch eine typisch deutsche Eigenschaft?
Vielleicht ist es, aber wenn man genauer hinschaut, muss man einfach wahrnehmen, dass dieses Bonmot, treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein, ja hinten und vorne nicht so richtig stimmt. Erstmal braucht man 7 Personen, die das gleiche Ziel verfolgen, um einen Verein gründen zu können, um sich ins Vereinsregister eintragen zu können. Außerdem Vereinsmeierei klingt ja auch mit, aber wenn man im europäischen Vergleich mal hinzuzieht, dann liegt Deutschland im Mittelfeld. Also skandinavische Länder und die Niederlande sind da viel weiter vorn im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und drittens ist so ein gewisser Spott auch rauszuhören. Aber dieser Spott ist eigentlich gar nicht angebracht, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt. Weil, also ist unsere Überzeugung und meine Überzeugung, Vereine auch der Kitt der Gesellschaft sind.
Wann ging es denn los? Ab wann brauchte man diesen Kitt in Deutschland? Also wann hat man angefangen, sich in Vereinen zu organisieren und mit welchem Zweck überhaupt?
Also Vereine lassen sich zurückverfolgen bis ins 16. Jahrhundert hinein. Die hießen dann vielleicht nicht Vereine, sondern Brüderschaften, Gemeinschaften. Aber das Vereinswesen hatte einen starken Zulauf im 19. Jahrhundert. Das hängt auch mit der Industrialisierung zusammen. Und im bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 ist der Verein auch festgehalten als Verbrief. Das Recht aller Deutschen findet sich übrigens auch im Artikel 9 des Grundgesetzes heute wieder. Es ist also ein Grundrecht hier in unserem Land. Und es gibt auch einen Spruch von Max Weber, der gesagt hat, der Deutsche ist ein Vereinsmensch und die Herrschenden lieben den Vereinsmenschen. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert, wenn man an Vereine denkt, die sich gegründet haben im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und mit Hambacher Forst und mit Gorleben. Das sind ja alles aus der Bürgerbewegung heraus gegründete Vereine. Also die werden von den Herrschenden, glaube ich, nicht so geliebt. Der Kitt der Gesellschaft ist, glaube ich, dieser Begriff ist gerechtfertigt, weil sehr viele Vereine auch das System, die Gesellschaft schützen und stützen. Gerade Fördervereine sind unheimlich viel zu zählen von den von Ihnen genannten 600.000 Vereinen, die es in Deutschland gibt. Jeder zweite ist in einem Verein, also 44% organisiert. Das ist schon eine große Zahl. Personal und die Aktivitäten, die reichen von der bekannten Tafel bis hin zu aktiven Senioren.
Bleiben wir nochmal bei den Fördervereinen, die sich ja häufig dafür einsetzen, Institutionen oder Einrichtungen zu unterstützen. Da könnte man ja eigentlich sagen, dass sich dort die Gemeinschaftsform des Vereines bildet, wo der Staat sich zurückzieht, wo der Staat versagt.
Könnte man sagen, aber ich denke, dass es kein Staatsversagen ist, sondern der Staat ist ja keine abstrakte Größe, der irgendwie außerhalb der Gesellschaft steht, sondern der Staat sind wir. Je mehr wir aktiv sind und diesen Staat auch leben, desto besser ist dieser Staat. Vereine schaffen auch Bindungen. Ich selber habe ja Jahrzehnte in Bonn gearbeitet und mit gewissen Vorurteilen bin ich nach Bonn gegangen, musste das, was Vereine zumindest angeht, so ein bisschen revidieren, weil ich gesehen habe in dem Ort, wo wir gewohnt haben, in Unkel, wie dieses Vereinsleben auch die Kommune trägt. Und da sind Menschen organisiert, türkischer Herkunft, Russlanddeutsche, es ist alles vertreten und man ist aktiv. Und dieses Aktive, das ist was ganz Entscheidendes und das leisten Vereine.
Jetzt erinnern Sie sich aus der momentan Leipziger Perspektive an Ihre Zeit in Unkel in der Nähe von Bonn. Bringt mich zu der Frage, wie es eigentlich mit der deutsch-deutschen Geschichte aussieht, was die Vereine angeht. Denn Sie kümmern sich ja in dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig maßgeblich auch um die deutsch-deutsche Geschichte seit 1945. Also gab es in beiden Teilen Deutschlands, also in der BRD und der DDR, Vereine?
Nein, es gab im Westen Deutschlands sehr viele Vereine. Im Osten Deutschlands war der Staat nicht bereit, den Menschen ein eigenbestimmtes Leben und eigenbestimmte Organisation zuzugestehen. Da gab es auch keine Vereine, die hießen Vereinigungen, wurden aber vom Staat weitestgehend kontrolliert. Ein gewisses Eigenleben führten Kleingärtner und Kleintierzüchter, die vom Staat auch gebraucht wurden, weil sie zumindest die Kleingärtner halt die Gesellschaft auch bedienten mit frischem Obst und Gemüse. Die wurden vom Staat abgekauft, kurioserweise zu einem höheren Preis, als sie dann wiederverkauft wurden.
Auch das ist offensichtlich Vereinsgeschichte. Dank an Jürgen Reiche vom Zeithistorischen Forum in Leipzig. Die Ausstellung Mein Verein ist dort bis Ende August zu sehen. Stefan Koldehoff ist jetzt im Studio und blickt in den Kulturmeldungen in die Zukunft.
Und das aus der Abteilung Pläne, Projekte und Ankündigungen. Im Mai beginnt ja wieder die Kunstbiennale von Venedig, die nach wie vor wichtigste der Welt. Und da gibt es neben Länderpavillons auch immer eine große thematische kuratierte Ausstellung. Die soll in Zeiten zunehmender nationaler Abschottung auf einen offenen Diskurs setzen und offen und grenzenlos bleiben, hat Biennale-Präsident Paolo Barretta heute in Berlin erklärt. Ziel der Ausstellung sei, Künstlern einen Ort des Dialogs zu bieten, der so frei wie möglich sei. Da trifft es sich, dass der Kurator der zentralen Ausstellung in diesem Jahr ein US-Amerikaner ist. Ralph Rogoff hat etwa 80 internationale Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Und nun wird es doch noch mal ein bisschen national. Aus Deutschland werden unter anderem Alexandra Birken, Hito Steierl und Rosemarie Trockel dabei sein. 5 Briefe, 3 geschriebene Gedichte und ein getipptes. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat unveröffentlichte Schriften des Lyrikers Paul Celan erworben, die er 1951 an eine Freundin geschickt hatte. Wer sich hinter der Anrede Hannele in den blassgrünen Briefen verbirgt, ist allerdings unbekannt. Celan verfasste die Schreiben kurz bevor er seine spätere Frau Giselle Lestrange kennenlernte. Die Briefe schließen eine Lücke im Nachlass Celans, der ebenso wie dessen Bibliothek bereits in Marbach ist. Gekauft wurden die Autographe bei einer Versteigerung im Berliner Auktionshaus Stargard für 23.000 Euro. Die tschechische Sängerin Vera Bila ist tot. Sie starb an den Folgen eines Herzinfarkts, berichtet das Nachrichtenportal Rumia unter Berufung auf die Familie. Bila, in Tschechien als Königin des Gypsy-Pop gefeiert, wurde 64 Jahre alt. Sie war auch international erfolgreich. Sie singe, um die Sprache der Roma zu retten, sagte die Künstlerin einmal. In Tschechien leben viele Angehörige dieser Minderheit, die dort seit Jahrhunderten beheimatet ist und sie leiden unter Diskriminierung und leben häufig in ärmlichen Verhältnissen. Und auch dies noch, schon wieder macht eine große Berliner Theaterbühne dicht, diesmal aber nicht aus politischen oder personellen Gründen. Nein, das Gorki-Theater schließt vorübergehend, um die Technik zu erneuern. Ab Mai wird es kein Programm geben, auf der großen Bühne jedenfalls nicht, danach dann aber neue Zugtechnik.
Stefan Goldorf, vielen Dank. Über die jüngsten Brexit-Entwicklungen bringen Sie gleich meine Kollegen Friedbert Meurer aus London und Martin Zagatta hier aus Köln auf den neuesten Stand. Bleibt mir noch, Ihnen die DLF-Audiothek ans Herz zu legen als App. Und Tschüss und Danke zu sagen. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.